man merkt schon, dass sich da ein kleiner Konflikt anbahnt. Denn genau das, was kapitalistisch rechnende Investoren und Firmenkäufer so attraktiv finden an dieser Sphäre, es gibt quasi einen fertig eingerichteten Markt, man kauft die Kunden gleich mit, die kommen einem sowieso nicht aus. Das ist genau, also quasi eine sichere Gewinnquelle. Das steht ja gerade im Widerspruch zu dem staatlichen Interesse, der ja nach wie vor flächendeckende und preisgünstige Versorgung will und der diese Ziele keineswegs deswegen einfach aufgibt, weil er jetzt sagt, das sollen private Unternehmen machen. Ganz im Gegenteil, er stellt an Sie die Anforderung, Sie hätten jetzt genau diese beiden Gesichtspunkte in Ihrer Konzernpolitik zu erledigen. Der Widerspruch, den ich im ersten Teil erläutert habe, zwischen dem staatlichen Interesse an sicherer und preisgünstiger Energieversorgung fürs nationale Wachstum einerseits und dem Energiepreis, der sich für die Gewinnrechnung von Kapitalisten lohnen soll. Dieser Widerspruch ist ja nicht dadurch weg, dass der Staat jetzt einfach freihändig beschließt, ach, lassen wir das doch jetzt von Unternehmen machen, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Er kriegt eben eine neue Fassung. Er wird zum praktischen Konflikt zwischen der staatlichen Aufsicht über diese Sphäre auf der einen Seite und der tatsächlichen Geschäftspolitik, die die Unternehmen mit dieser Sphäre machen. Und wie dieser Konflikt verläuft, das kann man ja gerade an den Meldungen des letzten Jahres vor allen Dingen studieren, wo eben Wirtschaftsminister und Kartellämter sich einmischen und Front machen gegen die Preiserhöhung, die für Strom und Gas in letzter Zeit erlassen worden sind. Die Politik ist also die Aufgabe überhaupt nicht los, diesen Widerspruch zu bewältigen. Er kriegt bloß eine neue Verlaufsform. Und es ist auch keineswegs so, wie es die Ideologie der Privatisierung immer behauptet, dass der Staat sich jetzt mit der Privatisierung irgendwie aus dieser Sphäre zurückziehen würde, quasi es den Unternehmen überlassen würde. Das soll man sich unter Liberalisierung ja immer vorstellen, mehr Markt, weniger Staat. Wie es jetzt im Energiesektor weitergeht, ganz im Gegenteil. Es gibt lauter neue staatliche Aufgaben und lauter neue staatliche Regulierungsbedarfe, die sich aus diesem Entschluss zur Privatisierung ergeben. Zwei Widersprüche sind es vor allen Dingen, die da zwischen Staat und Kapital ausgetragen werden. Und wie man im Ergebnis dann sehen wird, beißen sich dann beide Seiten doch wieder nicht so fürchterlich. Auch hier ist es im Wesentlichen eine Frage des Geldes und der richtigen Steuerung dieses Geldes, inwieweit die staatlichen Berechnungen aufgehen. Der erste Widerspruch betrifft den Punkt Versorgungssicherheit versus Preis. Im Energiewirtschaftsgesetz knüpft der Staat die Genehmigung der Versorgung daran, dass Unternehmen in der Lage sind, eine sichere Versorgung sicherzustellen. Und das heißt nun mal, wie kapitalistische Unternehmen so gestrickt sind, ihm ist durchaus daran gelegen, dass das große, potente, mächtige Unternehmen sein sollen. Unternehmen, die über eigene Energiequellen, sei es im Ausland oder im Inland, verfügen. Unternehmen, die eigene Kraftwerke betreiben, Unternehmen, die eigene Versorgungswege haben und die von dort her tatsächlich von der Quelle bis zum Endverbraucher die Sicherheit der Versorgung sicherstellen können. Insofern sind große Energiekonzerne, sind Monopole in diesem Bereich durchaus im staatlichen Interesse. Und mit den Konditionen, die ja für Versorgung in der novellierten Fassung des Energiewirtschaftsgesetzes formuliert hat, hat er die Konzentration des Kapitals in dieser Sphäre sogar befördert. Als Resultat gerade der Privatisierung und nicht im Widerspruch zu ihr, ist dann eben rausgekommen, dass in Deutschland im Wesentlichen vier Großfirmen, die Energieversorgung mit sogenannter leitungsgebundener Energie betreiben. Und das sind eben diese nationalen Champions, die Energieversorger, die von der Erzeugung über den Transport und die Verteilung bis hin zum Endverbraucher alles in einer Hand zusammengefasst haben. Soweit erstmal durchaus vom Standpunkt der Sicherheit Monopol gut. Jetzt kommt die andere Seite. Vom Standpunkt einer wachstumsförderlichen, billigen Energieversorgung findet der gleiche Standorthüter die Marktmacht dieser großen Konzerne nicht so gut. Er sieht es sogar als Gefahr, dass diese Unternehmen diese Marktmacht eben dafür nutzen, wie sie es tun, um je nach ihrer Geschäftslage die Preise nach Belieben zu erhöhen. Wohlgemerkt, zum Antimonopolisten wird der Staat darüber nicht. Er macht sich jetzt eben nicht daran zu sagen, dann müssen das eben lauter Kleinunternehmen machen, die richtig schön miteinander konkurrieren können, wie sich das vielleicht der Idealist der Marktwirtschaft vorstellt, sondern er macht was anderes. Erstens unterwirft er die Preiserhöhung einer Genehmigung. Das heißt, die Konzerne müssen sich ihre Preiserhöhung erlauben lassen, beziehungsweise müssen gewärtigen, wenn sie es tun, dass entsprechende Einsprüche von den jeweiligen Behörden kommen. Wobei der Witz an dieser Genehmigung natürlich der ist, dass die Unternehmen eine staatlich definierte Gewinnspanne selbstverständlich in ihre Preise reinrechnen dürfen und sollen. Die sollen ja rentabel wirtschaften, die sollen ja Überschüsse machen, weil aus diesen Überschüssen sollen sie ja die Anlagen hinstellen und pflegen, mit denen die Energieversorgung sicher gemacht wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass der Staat auch grundsätzlich gegen die monopolistische Willkür, so sieht er es, in der Preisgestaltung vor. Und da sind die Behörden in der EU und in den einzelnen EU-Staaten auf den originellen Gedanken gekommen, dass man den Wettbewerb in dieser Sphäre dadurch fördern könnte, dass man einerseits die Energieversorger und zweitens die Netzbetreiber voneinander trennt, wenigstens rechtlich, und dass man alle Energieversorger zwingt, sich wechselseitig ihre Strom- und Gasmengen in die verschiedenen Netze einspeisen zu lassen. So, jedenfalls der Plan, soll jetzt ein Wettbewerb zwischen den Energiekonzernen um die Endkunden zustande kommen, die sich quasi über die Verselbstständigung der Netze dann ihren eigenen Versorger jeweils aussuchen dürfen sollen. Das immer mit dem Gedanken, je mehr Konkurrenz, desto niedriger Preis. Der Staat entblödet sich dabei nicht, muss man eigentlich sagen, selber sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn eine solche Konkurrenz organisieren könnte. Er denkt sich Anreizsysteme dafür aus, wie man die Konzerne dazu bringen kann, miteinander auf Grundlage der Freigabe der Einspeisung zu konkurrieren. Und das macht er dadurch, dass er, wie die Zeitung selbst zugeben, Wettbewerb simuliert, Preise definiert, die die nehmen dürfen und ihnen erlaubt, jeden Gewinn zu behalten, den sie dadurch machen, dass sie ihre Preise unter den staatlich vorgegebenen Preis senken. Die SZ formuliert das so: Mit detaillierten Untersuchungen bemüht sich die Bundesnetzagentur darum, aus den Bilanzen der Netzbetreiber diejenigen Netzkosten herauszufiltern, die sich auch unter Wettbewerbsbedingungen bei den Lieferanten ergeben würden. Auf der Grundlage simuliert ihr kompliziertes Verfahren einen Wettbewerb, der aufgrund der bestehenden Monopolstrukturen der Strom- und Gasnetze nicht existiert. Also das darf man sich jetzt unter Markt in dieser Sphäre vorstellen. Der Staat rechnet aus, wie ein Markt eventuell aussehen würde, den es nicht gibt, und schreibt dann den Unternehmen diesen von ihm selbst errechneten Markt als Bedingung dafür vor, wie sie ihre Preise gestalten dürfen. Man wundert sich manchmal ein bisschen darüber, was sie eigentlich für eine Kritik am realen Sozialismus hatten, weil so ungefähr sind die damals auch vorgegangen. Und das Dritte ist, dass das Kartellamt jetzt ausdrücklich langfristige Verträge zwischen Abnehmern und Versorgern aufs Korn nimmt und die verbieten will mit dem Argument, die würden Wettbewerb verhindern. Ich zitiere: Das Kartellamt hat E.ON wegen seiner langfristigen Lieferverträge für Gas eine Abmahnung geschickt. Die Maßgabe ist ein Zwischenschritt im laufenden Untersagungsverfahren gegen Deutschlands größten Gasversorger. Die in den Gaslieferverträgen von E.ON Ruhrgas enthaltenen Vereinbarungen mit Weiterverteilern verstoßen in ihrer Kombination von langfristigen Bezugsverpflichtungen und hohem Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung gegen europäisches und deutsches Kartellrecht, sagt der Chef der Kartellbehörde. Man stolpert über die Formulierung und hohem Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung. Das sagte man doch gerade, dass vom Standpunkt der sicheren Versorgung nichts schöner sein kann als ein langfristiger Vertrag, wo ein Konzern zusichert, einen hohen Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung dauerhaft zu gewährleisten. Die Kartellbehörde sagt nein. Unter dem Gesichtspunkt der Preiskonkurrenz ist gerade diese Bedingung eine schlechte Bedingung, die aufgelöst und zugunsten immer neu und wechselnd abgeschlossener Verträge ersetzt werden muss. Der Staat, die politische Gewalt, braucht also lauter neue bürokratische Apparate. Sie braucht eine Bundesnetzagentur. Das Kartellamt hat sich mit lauter neuen Verfahren und neuen Verhältnissen zu befassen. Neue bürokratische Apparate, die dafür sorgen, dass das von ihm installierte Geschäftsinteresse der Konzerne mit seinem Interesse an guten Preisen für die Abnehmer zusammengeht. Er schafft lauter Überwachungs- und Sicherstellungsbehörden dafür, dass die Unternehmer sich als Versorger aufführen. Und das ist naturgemäß eine Dauerveranstaltung und auch nicht irgendwann mal damit erledigt, dass tatsächlich die längst erlassenen Einspeisungsverordnungen irgendwann mal demnächst alle geltendes Recht werden. Das ist also der erste Widerspruch, sichere Versorgung versus Preise. Damit aber nicht genug. Der Staat will ja noch mehr von den Konzernen. Der will ja, dass sie quasi wirklich an seiner Stelle, das ist ja der Auftrag an deren Geschäftspolitik, die nationale Energieversorgung sicherstellen. Er will, dass langfristig, auch für die Zukunft, die Energieversorgung des Standorts problemlos klappt. Und das ist nun überhaupt nicht dadurch gewährleistet. Das war übrigens ja der ganze Ausgangspunkt dessen, dass der Staat das überhaupt als eigenes Programm betreibt. Das ist nun überhaupt nicht dadurch gewährleistet, dass man das in die Hände privater Unternehmen gibt. Denn selbst wenn die an ihren Stromkonzernen, an ihren Stromkunden gut verdienen, bleibt es ja ihrer Freiheit überlassen, was sie mit den gemachten Gewinn tun. Das müssen sie ja auch nicht unbedingt in ihre bisherige Branche investieren, sondern können sonst was damit anfangen. Und das Zweite ist, dass sie ja auch einen Umgang mit den vom Staat ererbten Anlagen treiben, der jetzt auch ein wenig gegen das staatliche Interesse an flächendeckender und dauerhafter Versorgung verstößt. Es fängt schon damit an, dass der bloße Erhalt der Funktionsfähigkeit der Energieversorgung für das Kapital eine Kostenfrage ist. Die rechnen sie geschäftsmäßig durch, betrachten die Kapazitäten und Reserven, die sie bislang haben, die sie vom Staat übernommen haben, und befinden da manches für überflüssig und kostenträchtig. Außerdem sollen sie ja die Preise senken und kostengünstig rechnen. Die ganzen übernommenen Anlagen sind für sie also eine geschäftliche Manövriermasse, und die kann man ja auch erstmal verschleißen lassen, wenn man nur die Standards der Aufrechterhaltung einer flächendeckenden und immer sichergestellten gleichmäßigen Versorgung ein bisschen liberaler betrachtet. Da ist manches ein überflüssiger Kostenaufwand, was früher im Staatshaushalt ein notwendiger Erhaltungsposten war. Es ist ja kein Zufall, dass damals, als dieser Stromausfall im Münsterland passierte, sofort der Verdacht auf dem Tisch war von allen Beteiligten, da hat RWE doch nicht darauf geachtet, dass die Strommasten instand gehalten werden. Ich will mich jetzt gar nicht in die Frage einmischen, ob das jetzt tatsächlich der Fall war oder nicht. Ich will nur die Frage aufwerfen, warum ist denn das jedem so klar? Ja, in gewisser Weise weiß natürlich jeder hierzulande, wie Kapitalisten rechnen, und dass kein Unternehmen einen Strommast ersetzt, wo er noch denkt, er hält auch noch ein paar Jahre. Das ist jedem selbstverständlich, und insofern kommt dieser Verdacht auf und darf dann von RWE zurückgewiesen werden. Anlässlich des Stromausfalls in New York vor 3 Jahren gab es da einen ganz interessanten Kommentar eines Experten in dieser Frage in der SZ, den ich euch nicht vorenthalten will. Der hat dazu zu diesem Blackout damals und zu der Frage, könnte sowas in Europa auch passieren, Folgendes von sich gegeben. Ich zitiere: Seit Beginn der Liberalisierung sind die Investitionen in Kraftwerke, Netze und Leittechnik um 50% zurückgegangen. Des Weiteren wurden ältere Kraftwerke stillgelegt. Hier drohen wir schon auf Reserve zu fahren, wenn die nötigen Investitionen ausbleiben. Die sichere, unterbrechungsfreie Energieversorgung in Europa ist schon heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir haben in Deutschland einen Substanzverzehr. Er stellt also einfach fest, dass die Unternehmen eben mit ihren übernommenen Anlagen so kalkulieren, wie Unternehmen das halt nun mal tun, eben als geschäftliche Manövriermasse, und bemängelt, dass man überhaupt nicht von sich aus davon ausgehen kann, dass die Unternehmen das anders sehen. Da muss schon die Politik wieder handfest sich einmischen und von den Unternehmen fordern, dass sie da anders mit umzugehen haben.
Dazu habe ich eine Frage. Und zwar, ich will das gerade mal überhaupt nicht mehr so einleuchten. Lauter, wir müssen einleuchten, warum es notwendig ist, dass sie das Leitungsnetz vergammeln lassen. Also in der Autobranche ist doch zum Beispiel ist doch dieser Standpunkt überhaupt nicht anzutreffen. Da werden eigentlich am laufenden Band neue Hallen mit neuen Produktionsstraßen gebaut, und es ist, sie achten absolut darauf, dass in ihrer Produktion keine Unterbrechungen dadurch entstehen, dass ihnen die Halle zum Beispiel über der Bahnstraße zusammenbricht. Insofern ist mir...
Ich verstehe das gar nicht als Einwand.
Ich dachte immer, dass man Teile des Produktionsapparats vergammeln lässt. Das ist immer erstmal ein Anzeichen von zum Schlechtgehen der Geschäfte.
Ich habe erstmal gar nicht gesagt, dass Sie sie unmittelbar vergammeln lassen, sondern also das Zitat sagt ja erstmal nicht, dass Sie sie vergammeln lassen, sondern dass Sie zum Beispiel einfach die Nutzungsdauer ein paar Jährchen strecken.
Wenn man von der Substanz lebt, heißt das ja,
das ist eine Definitionsfrage. Das ist eine Definitionsfrage, ab wann du jetzt behauptest, du würdest von der Substanz leben. Das ist ja keine technische Frage. Auch in der Automobilproduktion keine technische Frage, sondern es ist ein Verhältnis von notwendiger Technik und des dafür nötigen Aufwands.
Aber was du vergleichst, das sind wirklich zwei unterschiedlich kapitalistische Rechnungen, an denen übrigens beides mal ein kapitalistischer Irrsinn zu studieren ist. Das eine ist doch, da steht so ein Leitungsnetz, das betrachtet so ein Kapitalist, der das jetzt als privates Geschäft übernommen hat, als eine Investition und rechnet schlicht und ergreifend Vorschuss und Gewinn so rechnet der das. wenn ihm aus seinen Preisen was zurückgeflossen ist und dieser Vorschuss bezahlt ist, ist alles Weitere, was aus dieser Investition an ihn zurückfließt, Gewinn. Und insofern ist ein Jahr länger diesen Strommast benutzen, der Strommast ist eine automatische Gewinnquelle ohne jeden weiteren Vorschuss. Deine modernisierten Fließbänder in der Automobilindustrie, denen liegt eine entgegengesetzte Kalkulation zugrunde. Und da gibt es übrigens genau den umgekehrten Irrsinn. Da heißt die Kalkulation, um einen am Markt gültigen Preis zu schlagen. Also den Markt zu beherrschen, mehr Marktanteil zu haben oder Marktanteil zu sichern und Gewinn einzufahren, muss man die Kosten der Produktion des Autos rationalisieren. Und zwar nach Maßgabe dieser Kalkulation muss man die rationalisieren. Und wenn das Kapitalisten für erforderlich befinden, dann schmeißen sie vollständig technisch funktionsfähige Anlagen blitzartig auf den Müll. Da ist technisch gar nichts verschlüsselt. Ein bisschen vielleicht schon. Ein paar Jahre stehen die schon. Und machen eine Investition in neue Fließbandstraßen, weil sie damit eben diesen Kostenvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zustande bringen und die aus dem Markt schlagen und denen dann übrigens aufdrücken, dass die für ihre Produktionsanlagen die Rückflüsse nicht mehr kriegen aus dem Markt. Was ist das, wo der Marx dieses eigentümliche Wort für erfunden hat? Da gibt es einen Verschleiß, den gibt es nur im Kapitalismus, das ist der moralische Verschleiß. Das ist ein Verschleiß, der gar nicht darauf beruht, dass etwas technisch abgearbeitet ist, sondern dass es seinen Dienst am Profit nicht mehr tut. Deswegen dann auch technisch nicht mehr nützlich ist, eben als Technik eines Kapitalisten. Die beiden Kalkulationen hast du da mal kurz angesprochen. Und in beiden gibt es eben diese Sorte, wie sich eine kapitalistische Rechnung zum Gebrauchswert verhält. Bei beiden kommen interessante Sachverhalte heraus. Dann knickt halt hier mal ein Strommast um. Warum muss denn auch ausgerechnet so ein Hagelschlag die Spekulationen auf profitliche Lebensdauer von Strommasten durcheinander bringen? Den hatte keiner bestellt bei den Spekulanten. Und im anderen Fall gibt es diesen moralischen Verschleiß von Produktionsanlagen. So gesehen beides mal derselbe Grund der Rechnung, der zu diesen Verlaufsformen führt.
Der zweite Punkt ist der, auf den ich jetzt ankommen wollte, dass Ersatzinvestitionen, wenn man sie mal so nennt, in der Energiebranche, dass denen nach wie vor, und auch daran hat die Privatisierung nichts geändert, dass die nach wie vor die Eigenschaft haben, eine sehr lange und sehr kostenträchtige Umschlagszeit zu haben. Dass die Stromunternehmen zum Beispiel erstmal Kraftwerke zugemacht haben, das liegt eine ganz simple Kalkulation zugrunde. Die haben gesagt, wenn man die Strommengen auch anderswo kaufen kann, nämlich auf der neu geschaffenen Strombörse in Leipzig, dann braucht man sie doch nicht mehr selber zu produzieren. Da verwandelt sich quasi ein Stück der nationalen Produktion, Stromversorgung in ein privates Geschäft. Und die Frage, wie viel von dieser Stromversorgung muss denn jetzt jedes einzelne Unternehmen für sich betreiben, ergibt sich nicht aus einer übergeordneten Gesamtplanung, für wie viel Strom muss überhaupt als Kapazität im Lande für alle Bedarfszwecke verfügbar sein, sondern ergibt sich aus der privaten Rechnung dieses Unternehmens mit dem Verhältnis von selbstproduzierten Strommengen und zugekauften Strommengen. Das musst du sagen, wenn das alle machen, produzieren sie tatsächlich, das ist das, was in den USA übrigens passiert, produzieren sie tatsächlich unterm Strich zumindest einen potenziellen Mangel. Weil sie alle ja davon ausgehen, dass sie von den Überschüssen was einkaufen können, die ein anderer gerade nicht produziert. Sobald dieses Verhältnis von überschüssig produzierten Mengen und jeweils gebrauchten Mengen sich nicht mehr einer bedarfsdeckenden Kalkulation verdankt, sondern dem Konkurrenzgeschiebe zwischen den verschiedenen Produzenten, gibt sich ein völlig neues Verhältnis zwischen wie viel Produktionspotenzen gibt es und wie viel jeweils verwendete Produktionspotenzen gibt es. Da haben die ganz neue Motive, zum Beispiel ein Kraftwerk zuzumachen, was vorher vielleicht, weil es eben immer nur ab und zu mal angeschaltet wird. Aber dafür war es ja bisher notwendig. Braucht man nicht mehr, weil die Strommengen kann man ja in Leipzig kaufen. Unterstellen aber nach wie vor, das ändert nichts daran, dass es nach wie vor immer objektiv betrachtet eine dauerhafte Überschussproduktion an Stromkapazitäten über den durchschnittlichen Bedarf hinaus unterstellt. So, der muss sichergestellt sein. Und ich wollte erstmal noch sagen, von den Unternehmen her gibt es keinen Grund, den sicherzustellen. Also ist es schon wieder eine Frage der staatlichen Tat, dafür zu sorgen, dass sie sich genau um sowas kümmern. Also ich komme da später nochmal drauf zurück, wenn ich was über diesen Energiegipfel erzähle, weil der Energiegipfel hat sich genau dieser Frage angenommen und da hat eben ein sehr interessanter Dialog zwischen Politik und Wirtschaft in dieser Frage stattgefunden, wo man sehen kann, dass sich diese Probleme, wie gesagt, mit Geld dann doch wieder alle lösen lassen. Der zweite Punkt betrifft, also das Erste, was ich gesagt habe, betrifft erstmal die Frage, inwieweit ist denn der schlichte Erhalt der bisherigen Ausstattung mit Anlagen von sich aus und ohne staatlichen Eingriff und Zugriff durch die unternehmerischen Kalkulationen gedeckt. Ich habe erstmal gesagt, die beiden stehen im Widerspruch zueinander, wie was da zusammenpasst, was nicht. Das stellt sich dann hinterher raus. Der zweite Punkt ist, solange die Unternehmen mit alten Anlagen produzieren und gut verkaufen, gibt es gerade auf der Basis des ersten Punktes, sie haben ja einen sicheren Markt, sie haben sichere Abnehmer, sie konkurrieren in dem Sinne nicht um eine Markterweiterung. Wenn Sie das übrigens tun, da werde ich dann nächstes Mal was drüber erzählen, tun Sie das ganz anders, nämlich gleich über Fusionen und Übernahmen. Dann gibt es erstmal für ein Unternehmen, und das ist auch ein bisschen eine Besonderheit in dieser Sphäre, überhaupt keinen Grund, von einer alten Technologie Abschied zu nehmen, vor allen Dingen, wenn die bisher staatlich gefördert war, um sich eine neue anzuziehen. Das war schon damals, habe ich vorhin schon gesagt, bei dem Übergang von Kohlewirtschaft zu Atomwirtschaft so, dass die Unternehmen erstmal gesagt haben, was soll uns das? Die alten Anlagen funktionieren doch prima, alles klappt, warum sollen wir das machen? Und der Staat hat gesagt, er will das aber aus seinen eigenen Gründen. Das war ja damals noch die Überlegung, dass man im großen Umfang auch weg vom Öl wollte und sich mit der Atomenergie ein Stück weit souverän über den nationalen Energiemix machen wollte, von den waffentechnischen Kalkulationen, die damit verbunden waren, will ich jetzt mal ganz gar nichts sagen. Entwicklungskosten für alternative Technologien, also das, was heutzutage so der große Renner ist, Solarenergie, Windenergie und so weiter. Das mögen ja irgendwelche Techniker in irgendwelchen oder auch Vorderstuben von Großkonzernen dran rumtüfteln. Damit daraus ein Geschäft wird, ist allemal der Staat gefordert, der hinkommt und sagt, er will, dass das ein Geschäft wird und praktisch dafür sorgt, dass diese Technologie, dass aus einer solchen neuen Technologie ein Geschäftsmittel wird. Sonst tut sich da überhaupt nichts. Und das Dritte, und hier kommt dann die Umweltverträglichkeit als drittes politisches Ziel des Staates rein, gilt das sowieso für alle Maßnahmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass der Betrieb von Kraftwerken nicht gleichzeitig Mensch und Landschaft ohne Gebühr vergiftet. Da gibt es von Unternehmen her auch erstmal von sich aus überhaupt keinen Grund, einen solchen Gesichtspunkt in ihre Kalkulation aufzunehmen. Wenn man Luft und Wasser als kostenlosen Abfalleimer benutzen kann, Dann tun kapitalistische Unternehmen das halt. Und dazu müssen sie auch erst vom Staat gezwungen werden, diesen Gesichtspunkt in ihre ökonomischen Berechnungen aufzunehmen. Da muss man mal sagen, weil du nachgefragt hast, du verstehst das nicht, mal sagen, der Staat versteht das sofort. Der rechnet sofort damit. Das kannst du seinen ganzen Maßnahmen entnehmen, dass er sofort damit rechnet, dass kaum gibt er diesen Geiern seine Energieversorgung in die Hände, muss er lauter Sachen machen, um zu verhindern, um sicherzustellen, dass sie erstens den alten Apparat halbwegs funktionsfähig halten, zweitens in die Sorte und in die Arten zukunftsträchtiger Energie investieren, die er auf seinem Standort haben will, und drittens sich auch noch darum kümmern, dass nicht allzu viel Dreck in die Luft und in den Boden und sonst wohin gepustet wird, jedenfalls mehr, als er für den Fortgang seiner kapitalistischen Produktionsweise auf seinem Territorium für zuträglich findet. Das finden die alles völlig normal, dass Kapitalisten so rechnen, deswegen verbieten sie ihnen auch nicht, das so zu rechnen, sondern sie sagen, wir müssen Anreize dafür schaffen, damit das für Kapitalisten lohnend wird, was aus ihrer Rechnung heraus überhaupt nicht lohnend ist. Steuernachlässe, Zuschüsse und Vorschriften. Das sind so die drei Abteilungen staatlicher Maßnahmen, die da fällig sind, um dafür zu sorgen, dass die Unternehmen ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden. Und man sieht, auch nach der Seite des Haushalts wird der Staat diesen Auftrag überhaupt nicht los. Es mag ja sein, dass sich die Energieversorgung in einen Wachstumsmarkt für neue Konzerne entwickelt, aber dass der Staat dadurch Aufwand los würde in seinem Haushalt dafür, dass dieser Gewinn sich auch einstellt, das stimmt ganz sicherlich nicht. Und es gibt einen dritten Punkt, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, wo der Staat viel Wert darauf legt, dass Unternehmen sich entsprechend engagieren. Gerade der bundesrepublikanische Staat hat nämlich entdeckt, dass die Produktion neuer Energieversorgungsmittel selbst eine Wachstumsbranche ist bzw. werden kann, wenn man sich da an die Spitze stellt. Die Produktion neuartiger Produktionsmittel zur Energiegewinnung sind nämlich nicht nur für den eigenen nationalen Markt spannend, sondern sind vor allen Dingen als Exportartikel spannend. Und die Förderung der alternativen Energien geschieht in Deutschland auch und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man quasi das eigene nationale Territorium als Experimentiergebiet benutzt für den Export solcher Anlagen ins Ausland. Nicht umsonst ist Deutschland inzwischen Weltmarktführer im Export von Windenergie. Steuernachlässe, Zuschüsse und Vorschriften will sagen, der Staat beauftragt sich selber damit, die Gesichtspunkte, die er an die Energieversorgung anlegt, langfristig sicher und möglichst auch noch ein wenig umweltschonend in die Kostenkalkulation der Unternehmen einzubauen. In dem Zusammenhang will ich noch kurz auf diesen absoluten Schlager zu sprechen kommen, den sich die westlichen Nationen in dieser, mit Ausnahme der USA in diesem Fall, die westlichen Nationen in dieser Frage haben einfallen lassen. Und das ist der Verkauf von Emissionsrechten für Luftverschmutzung. Die Idee ist so schlicht wie bescheuert. Man verkauft, das war zumindest der Ursprungsgedanke, an die Unternehmen das Recht, Dreck in die Luft zu pusten. Damit macht man ihnen das Dreck in die Luft pusten teuer. Dann gucken die in ihrer Bilanz nach und sagen, oh, dann ist es doch aber für uns billiger, wenn wir stattdessen umweltschonend produzieren. Und auf diesem sehr umständlichen Weg erreicht man dann, dass sie darüber, dass sie Emissionsrechte kaufen dürfen, die Emissionen senken. Das ist der geniale Gedanke, der blöderweise nicht ganz so funktioniert, wie der Staat sich das gedacht hat. Und zwar deswegen, weil die Unternehmen erstmal den Teufel tun und diese Emissionsrechte zum Anlass nehmen, um ihren Ausstoß zu senken, sondern schlicht und einfach den Preis für diese Dinger, die inzwischen übrigens an einer Börse gehandelt werden, einfach auf die Energiepreise draufschlagen. Also sagen, wenn uns diese Rechte von Staats wegen so und so viel kosten, dann sind eben unsere Kosten gestiegen und dann steigt eben auch der Preis für den Endverbraucher. Das tun sie, sehr zum Ärger der Politik, übrigens nicht nur mit den Emissionsrechten, die sie tatsächlich gekauft haben, sondern das tun sie auch noch mit den Emissionsrechten, die sie nicht gar nicht erst kaufen mussten, sondern die sie vom Staat zugeteilt bekommen haben. Und zwar mit dem interessanten Argument, dass sie eigentlich, dass sie doch jetzt schon bilanzieren müssten, was es sie eigentlich gekostet hätte, wenn sie die hätten bezahlen müssen, damit sie einen wirklichkeitsnahen Preis für Energie kalkulieren können auf Basis des dann eintretenden tatsächlichen Preises dieser Sachen. Äußerst kompliziert. Der Staat entsinnt solche Verfahren und will die Unternehmen motivieren, die staatlichen Gesichtspunkte in ihre Geschäftsrechnung aufzunehmen. Und alle Welt wundert sich anschließend, dass die Unternehmen mit all diesen feinen Systemen vom Staat ausgedacht genauso umgehen, wie es findige Unternehmen nun einmal tun. Woraus sich Geld machen lässt, da machen sie Geld draus, anderes unterlassen sie oder sie machen sogar aus Sachen Geld, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Das ist nun allerdings auch wiederum überhaupt kein Wunder, weil das staatliche Vorgehen in dieser Abteilung ist ja auch keine Kritik am Kapital in dem Sinne, sondern will ja ausdrücklich eine einzige Dienstleistung an dessen Rechenweise sein, und zwar eine Dienstleistung, die quasi hebelmäßig dafür sorgt, dass das Kapitalinteresse und das staatliche Interesse übereingehen. Wie dann der Dialog zwischen Staat und Kapital im Resultat aussehen, das will ich am Beispiel dieses Energiegipfels erläutern, der dann neulich in Berlin stattgefunden hat. Da waren alle Größen der deutschen Energiewirtschaft und des deutschen Energieverbrauchs geladen. Das ist ein ganz netten. Und da hat der Bundeswirtschaftsminister eine Rede gehalten, wo er Folgendes von sich gegeben hat. Ich will, dass die Unternehmen der Energiebranche wissen, worauf sie sich bei der neuen Bundesregierung verlassen können, was unser energiepolitischer Kurs in den nächsten Jahren sein wird. Im Gegenzug möchte ich wissen, sehr höflich, im Gegenzug möchte ich wissen, was wir an Ihnen haben, was Sie planen, worauf wir bei Ihnen bauen können. Ausgangspunkt sollte die Sicherheit der Energieversorgung sein. Ich möchte von den Unternehmen belastbare Zusagen, welche Investitionen in hocheffiziente, fossil befeuerte Kraftwerke und Netze denn nun tatsächlich realisiert werden. Wer über Strommengenübertragungen nachdenkt, darf nicht darauf hoffen, die Politik würde die großen Stromerzeuger aus der Verpflichtung entlassen, den überalterten fossilen Kraftwerkspark durch Zubau hocheffizienter Kohle- und Gaskraftwerke zu erneuern. Also ein Antrag, ein Angebot der Politik ans Kapital und ein Antrag. Das Angebot heißt, liebe Energiekonzerne, wir sagen euch, was wir vorhaben, wir stellen eine energiepolitische Strategie vor, indem wir politisch sagen, wie wir uns den nationalen Energiemix der Zukunft vorstellen, wie wir von der politischen Seite her das Verhältnis der verschiedenen Energiearten im Verbrauch in unserem Lande gerne gestaltet hätten. Dann habt ihr Planungssicherheit, dann wisst ihr, in was ihr gewinnbringend investieren können, weil das wird von der Politik auch gefördert und gewollt. Und auf der anderen Seite wollen wir von der Industrie die Zusage, dass sie dann diese Investitionen freundlicherweise auch vornimmt, also das staatliche Angebot annimmt und ihre Investitionsprogramme entsprechend konstruiert. Und das lassen sich die Anwesenden dieses Gipfels auch nicht zweimal sagen. Da soll es sehr wenig kontrovers zugegangen sein, wenn man der Süddeutschen Zeitung glauben soll. Merkel hat gesagt, Zitat, der Energiegipfel soll den Startschuss für die Ausarbeitung eines integrierten nationalen Energiekonzepts geben. Und dazu meint die Süddeutsche, zumindest von der Besetzung des Gipfels her stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Es sollte ein Gipfel der Denker, nicht der Verbände werden. Das ist gelungen. Die Vorstandschefs der großen deutschen Energieversorger und einiger Ökostromfirmen sind dabei. Von Industrieunternehmen wie Daimler, Chrysler, BASF, Siemens oder ThyssenKrupp. Also das sind die Denker der Nation. Diese Denker denken halt gemeinsam und langfristig planend drüber nach, wie die deutsche Energieversorgung gestaltet werden soll. Und da wissen auch die Unternehmen, was sie von der Politik wollen und wie sie da rechnen. Ein Beispiel. RWE-Chef Harry Röls wird auf dem Energiegipfel am Montag in Berlin für das Konzept seines Unternehmens werben, in der Erwartung, dass die Bundesregierung diese Pläne bei der Erstellung eines nationalen Energiekonzepts berücksichtigt. Vor allem das kohlendioxidfreie Steinkohlekraftwerk benötige politische Unterstützung. Dabei spielte er auch auf Fördermittel bei der weiteren Forschung an. Vor allem aber werde politische Hilfe für die Genehmigung des Baus von Kraftwerken, insbesondere für Transportleitungen und Speichern, ehemals Erdgaslagerstätten, für das aus der vergasten Kohle abgeschiedene Kohlendioxid benötigt. Und die Forderung der Energiekonzerne läuft schlicht darauf hinaus, zu sagen, ja, wir werden selbstverständlich neue Kraftwerke bauen, aber erstens brauchen wir davon wieder staatliche Finanzierung und Unterstützung und zweitens wollen wir weiterhin diese Emissionsrechte kostengünstig zugeteilt bekommen, weil das ist die Bedingung dafür, dass wir uns diese neuen Kraftwerke leisten können und wollen, die der Staat von uns will. Also insofern sieht man, dass Staatsauftrag und Geschäftsinteresse in Sachen nationaler Energieversorgung am Ende doch ganz gut übereinkommen. Sie kommen überein, weil die Großkonzerne, die sich da im Zuge der Privatisierung gebildet haben und die sich auch bilden sollten, eben im Wesentlichen die staatlichen Anforderungen an nationale Energieversorgung erfüllen, im Wesentlichen die Leistung erbringen, die der Staat von ihnen will, nämlich zu einer Wachstumsbranche zu werden, mit der Deutschland auch in Exportfragen reüssieren kann.